Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Herzlich willkommen. Der HR1 Talk kommt heute von der Buchmesse in Frankfurt. Wir sind auf der ARD-Bühne und unser Gast dafür ist die Idealbesetzung. Er ist eine Leseratte und ein Vielschreiber. Etwa 30 Bücher hat er schon veröffentlicht. Berühmt aber wurde er als Moderator der Tagesthemen. Und obwohl das nun schon lange, lange her ist, nennt man ihn immer noch gerne den Mr. Tagesthemen. Herzlich willkommen, Ulrich Wickert.
Morgen, Herr Berndt.
Wenn Sie hier unterwegs sind, was kommt bei Ihnen inzwischen öfter vor auf der Buchmesse? Die Frage nach der Autogrammkarte oder das machen Sie ein Selfie mit mir?
Es gibt mehrere Sachen. Also die Autogrammkarte ist, glaube ich, völlig out. Ich habe auch keine mehr.
Sie haben keine mehr?
Ich habe keine mehr. Und Selfies passieren häufig. Und dann gibt es eine Frage, die finde ich immer ganz lustig. Ich habe ja inzwischen 6 Kriminalromane auch geschrieben, aber den letzten vor 5 Jahren oder sowas. Und dann fragen mich immer wieder, und wie geht es Jacques Ricou? Kommt er bald wieder? Und Jacques Ricou ist die Hauptfigur in meinen Krimis.
Sie sind 1,96 Meter groß. Das hat den Vorteil, wenn Sie hier über die Messe gehen, Sie haben den Überblick. Und den Nachteil, Sie können nicht untertauchen im Getümmel, oder? Was überwiegt an einem Tag wie heute, wenn es hier so voll ist?
Also man hat da so seine Art und Weise zu verhalten. Also ich gehe, wenn ich kann, nicht durch die Wege innen, sondern immer aus der Halle raus, an der Halle außen vorbei
und dann verraten.
Und wieder rein.
Gleich warten alle vor der Halle. Aber Sie geben auch Autogramme, wenn Sie hier sind.
Ich gebe auch Autogramme und ich mache auch Selfies. Aber bitte, jetzt fangen Sie nicht alle an, wenn ich hier rauskomme, Selfies machen zu wollen.
Ulrich Wickert in HR1, freue mich auf das Gespräch.
HR1.
Der Begriff Heimat wurde in Deutschland lange skeptisch betrachtet, vor allem in so linksaktuellen Kreisen. Heimat, das galt lange als verstaubt, als piefig, als reaktionär. Vielleicht war das ein Fehler. Heute wird das angeblich fehlende Heimatgefühl ja für alle möglichen Probleme verantwortlich gemacht. Damit beschäftigt sich Ulrich Wickert in seinem Buch Identifiziert euch, warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen. Haben Sie selbst eine Erklärung dafür? Warum war das eigentlich in Deutschland so? Warum wurde Heimat immer belächelt? Bei uns.
Heimat wurde belächelt und auch kritisch gesehen nach dem Krieg, weil es verbunden wurde mit Blut und Boden. Die Heimatverbände, darf man nicht vergessen, die existierten, machten ihre Demonstrationen, forderten ihre Heimat zurück. Das waren diejenigen, die aus Schlesien, Ostpreußen etc. etc. vertrieben worden waren. Und dadurch bekam der Begriff Heimat so etwas ja, Revanchistisches als Begriff. Und dadurch war dann auch bei denjenigen, die eben nicht rechts waren oder nicht Flüchtlinge waren und nicht zur Heimat in Schlesien zurückkehren wollten, war das für die plötzlich ein Begriff, den man lieber nicht benutzte. Und man merkt jetzt heute in einer Zeit der sogenannten Globalisierung, ist die ganze Welt offen, dass man sich fragt, wer bin ich, wo gehöre ich hin? Und das sind eben diese beiden Begriffe, die ich in diesem Buch Identifiziert euch benutze. Die Frage der nationalen Identität, wer bin ich und wo gehöre ich hin? Die Frage der Heimat.
Sie selbst sind Sohn einer Diplomatenfamilie, also geboren in Tokio, aufgewachsen in Heidelberg und in Paris. Das heißt, Sie selbst haben ja auch nicht so richtig Wurzeln schlagen können. Vermissen Sie da was?
Interessanterweise nein. Ich sage, ich habe viele Heimaten. Man fängt dann an zu definieren, was ist eigentlich Heimat? Und Heimat ist nicht festgebunden an sozusagen die Erde, kann mit der Erde zu tun haben. Aber Heimat ist allererstes etwas, wo man sich zu Hause fühlt. Das muss ja nicht das Dorf oder der Ort sein, wo man geboren ist. Wo man sich sicher fühlt, wo man sich im Umgang mit den Menschen wohlfühlt, wo man sich willkommen fühlt.
Zu Hause fühlen kann ich mich an verschiedenen Orten. Ja. Ich fühle mich in Frankfurt zu Hause, ich fühle mich in Berlin zu Hause, das ist okay. Aber Heimat, ist das nicht mehr als zu Hause?
Ja,
ist das nicht das Zuhause der Großeltern, das, wo man die Wurzeln hatte?
Nein, es ist eben nicht. Für mich gibt es mehrere Heimaten. Wenn ich in Paris bin und in Paris im Bistro sitze, allein dieses Gefühl, wenn ich da meinen Kaffee Crème bekomme und mein Croissant esse und diese Menschen um mich sehe, dann fühle ich mich schon zu Hause.
Den Titel des Buches finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sperrig. Identifiziert euch. Also wie meinen Sie das? Womit genau soll ich mich identifizieren? Mit wem oder was?
Ich soll mich identifizieren mit dem, was man die nationale Identität nennt. Ich kann es etwas übersetzen. Ich soll mich identifizieren mit der Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Und was ist die nationale Identität? Es gibt in Deutschland ja viele Leute, die sagen, das gibt es gar nicht. Ich selber bin auf diese Thematik eigentlich im Ausland gestoßen, nämlich in Frankreich, wo die Franzosen überhaupt kein Problem haben, sich mit ihrem Land zu identifizieren, sich zu ihrem Land bekennen. Da gibt es einen Historiker, Fernand Braudel, der hat in den 80er Jahren 3 Bände geschrieben, L'identité de la France. Dies wird ins Deutsche übersetzt und heißt dann im deutschen Titel nur noch Frankreich. Da hat der Verlag schon den Begriff Identität rausgelassen. Roman Herzog hat mal an einem Tag der Deutschen Einheit in seiner Festrede gesagt, eine nationale Identität gibt es nicht. Jetzt hatte ich ein Problem. Da schreibt ein Historiker 3 Bände über etwas, was der Bundespräsident sagt,
gibt es gar nicht.
Aber da habe ich dann angefangen zu sagen, warum ist der Begriff nationale Identität so umstritten? Das hat mit seinem Inhalt zu tun. Die nationale Identität besteht aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Und der Fernand Braudel, der Historiker in Frankreich, der definiert es so, dass es weder rechts noch links ist. Es lässt sich politisch überhaupt nicht festmachen, sondern er sagt, das ist wie wenn Sie ein Meer haben und im Meer setzen sich über die Jahrhunderte die Sedimente ab und bilden dann ein Gebirge. Und das ist es, das ist die Sprache, das ist die Kultur, das sind die Sitten, das sind viele Kleinigkeiten, die nationale Identität bilden.
Ulrich Wickert über sein neues Buch Identifiziert euch in der nächsten Stunde. Mehr dazu und dann verschenken wir auch 3 handsignierte Exemplare. Bei den ARD-Tagesthemen gab es seit ihrer Gründung bereits mehr als 20 Moderatoren, aber nur ein einziger trägt bis heute die Bezeichnung Mr. Tagesthemen. Das ist nun mal Ulrich Wickert. Das ist bis heute so, obwohl Ihre letzte Sendung ja schon über 13 Jahre her ist inzwischen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Keiner hat sich so ins nationale Gedächtnis rein moderiert wie Sie.
Naja, ich war 15 Jahre da und ich glaube, das hat sehr viel ausgemacht. Und dann hatte ich vielleicht auch gewisse Eigenarten in der Art der Moderation, die dazu geführt haben, dass sich das festgesetzt hat.
Diese Eigenarten ist so einerseits ganz seriös und sachlich, aber man hat immer so ein bisschen so den Schalk im Nacken gesehen. So ein verstecktes Schmunzeln mal. Haben Sie das absichtlich eingesetzt oder bildet sich der Zuschauer das ein?
Nein, das bilden Sie sich nicht ein. Ich habe natürlich immer wieder gedacht, wie kannst du dem Zuschauer mal was anderes bieten? Ich erinnere mich, dass ich eine Moderation eines Tages angefangen habe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Klaus Kinkel sitzt jetzt in Bonn bei sich zu Hause bei einem Glas Trollinger und guckt sich die Tagesthemen an. Es stimmte. Er saß davor und sagte, woher weiß der das?
Das war nicht abgesprochen.
Nein, es war nicht abgesprochen. Er hatte mir aber erzählt, dass er immer, wenn er kann, da sitzt und so weiter und so weiter. So, das ist natürlich für den Zuschauer jetzt keine politische Meldung, aber erstmal sagt der Zuschauer, huch,
das
was
ist
kommt
einer wie
jetzt?
Ja.
Oder eine andere Geschichte. Gerhard Schröder wird zum Bundeskanzler gewählt, ist es aber noch nicht und macht gleich einen Antrittsbesuch in Frankreich bei dem damaligen Präsidenten Chirac. Und die Begleitung, die er hat, sagt, wir fahren auch zu Rodins ehemaligen Atelier und gucken uns das an. Und irgendjemand sagt zu ihm dann, der Rodin war ja mit Rilke befreundet. Und dann, das war eben Ende September, Herbst, und dann zitiert er das Herbstgedicht von Rilke, Herr, das ist Zeit. Und, so. Und ich kriege das mit, dass er das tut, dann rufe ich unsere Korrespondentin in Paris an, Sonja Mikic, und sage, Sonja, hast du das gedreht? Sagt sie, ja, das habe ich gedreht. Dann habe ich gesagt, kannst du bitte dein Stück anfangen mit der zweiten Strophe? Sagt sie, mache ich. Jetzt habe ich angefangen, die Moderation mit meinen Damen und Herren, heute ist Herbst anfangen und so weiter und so fort. Und da gibt es dieses schöne Gedicht von Rilke, habe den ersten Strophe vorgetragen und habe gesagt, wer weiß weiter? Schnitt Schröder.
Ah. Also Kleinigkeiten haben Sie dann auch gezielt eingesetzt.
Ja, aber das ist dann, ja. Ich finde, man bettet damit diese Stücke anders ein.
Ja. Sitzen Sie heute auch noch vor dem Fernseher und gucken die Tagesthemen oder haben Sie damit abgeschlossen?
Hören Sie, ich bin ein Nachrichtenjunkie. Ich kriege morgens nach Hause schon 6 Zeitungen geliefert, die ich dann lese. Ich gucke manchmal heute Journal und Tagesthemen hintereinander.
Ich auch, ja.
Also
Sie haben die gleiche Krankheit. Ja. Und sitzen Sie dann manchmal und sagen, ach Kollegen, ach, wollen Sie die Arme noch hochkrempeln und sagen, ich würde jetzt gerne noch mal?
Überhaupt nicht.
Gar nicht?
Bin da ganz entspannt, habe da wahrscheinlich schon eine halbe Flasche Rotwein getrunken.
Gut, zu Ihrer Zeit war die Tagesschau und Tagesthemen natürlich sowas wie die Informationsbasis unserer Gesellschaft. Die Mehrheit hat das geguckt und das hat sich ja inzwischen doch sehr massiv geändert. Heute gibt es immer mehr Leute, die...
Ja, Bernd, es hat sich nicht geändert.
Hat sich nicht geändert.
Jeden Abend schauen etwa 10 Millionen Deutsche die Tagesschau um 8 Uhr. Es gibt nirgendwo in der Welt, nirgendwo, selbst in China oder Amerika, eine Nachrichtensendung, die so viele Zuschauer hat.
Und das ist wichtig?
Ja, natürlich ist das wichtig, denn das ist wichtig zur Information der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Das Schöne ist ja, dass bei den jungen Menschen und gerade die ARD und das ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, einen unglaublich hohen Glaubwürdigkeitsgrad haben. Aber nicht nur bei den jungen Leuten, grundsätzlich. 80% Zustimmung. Und ich glaube, das ist in einer Gesellschaft wichtig, in der ganz viel falsche Nachrichten über das Internet verbreitet werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Russen zum Beispiel richtige Nachrichtenkanäle im Internet betreiben, mit denen sie ganz bewusst versuchen, die Deutschen, ich will mal sagen, auseinander zu dividieren.
Ulrich Wickert über seine Arbeit bei den Tagesthemen. Vielen Dank.
HR1 Talk.
Heute eine Aufzeichnung von der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Uwe Berndt und neben mir immer noch Ulrich Wickert. An dieser Stelle erfüllen wir unserem Gast immer einen ersten kleinen Musikwunsch und Ihr Wunsch kommt jetzt von John Denver. Nehmen Sie uns mit, welche Erinnerung verbinden Sie damit?
Für mich ist dieses Lied On the Road, also es ist einfach etwas wahnsinnig Romantisches. Also erstens mal bin ich ein großer Fan von Amerika, wohlgesagt von Amerika und nicht von deren Präsidenten. Und Country Roads, das beschreibt ja die Blue Ridge Mountain in West Virginia. Und die bin ich mal an einem wunderbaren Herbstwochenende runtergefahren. Es ist ein traumhaftes, farbiges Naturspektakel. Und ich habe mich so wohl gefühlt, dass dieses Wohlfühlen durch dieses Lied immer wieder geweckt wird. Und das geht offensichtlich nicht nur mir so, weil West Virginia dies nun zu ihrer Nationalhymne erklärt hat.
Also, Take Me Home, Country Road für Ulrich Wickert.
Country Road, take me home to the place.
Ulrich Wickert ist Jahrgang 1942. Sein Vater Erwin Wickert war Schriftsteller und Diplomat. Was fanden Sie als Kind cooler? Mein Papa ist Schriftsteller oder mein Papa ist Diplomat?
Naja, es ging etwas hintereinander. Also für mich in der ersten Wahrnehmung war er Schriftsteller. Ich kam aus der Schule nach Hause und da saß mein Vater in so einem riesen Ohrensessel, hatte vor sich auf den Schoß eine ganz schicke, kleine, dünne Olivetti-Schreibmaschine, auf der er seine Sachen schrieb. Und das fand ich das ganz komisch. Der Vater sitzt zu Hause und dann arbeitet er. Und er hat damals sehr viele Hörspiele geschrieben, war ja auch der erste Preisträger des Hörspielpreises der Kriegsblinden, wie er damals hieß. Und dann, wenn eine Produktion wieder im Hörfunk kam, damals gab es kein Fernsehen, also damals war das Hörspiel das, was heute das Fernsehspiel ist. Und dann hat er ein paar Freunde eingeladen und dann saßen die bei einem Pfälzer Wein um das Sofa herum. Und mein Bruder und ich durften im Schlafanzug hinterm Sofa sitzen und zuhören, wenn es etwas ist, was in dem Alter auch schon war. Also das war schon etwas Besonderes. Was die anderen Väter machten, wussten wir eigentlich gar nicht. Die machten halt andere Sachen. Aber das fanden wir ganz lustig.
Dann, und die Vorstellung, Diplomat zu werden, hatten Sie die mal?
Ich hatte die, ja. Und also er ist dann ins Auswärtige Amt eingetragen, 1956 nach Paris gegangen. Deswegen zogen wir nach Paris. Ich ging in eine französische Schule, musste erst mal Französisch lernen. Aber insofern weiß ich, was es bedeutet, in ein Land zu kommen, wo man die Sprache nicht kann und wo man in eine Schule gehen muss, wo der Lehrer sagt, also du kannst das Lateinische zwar nicht ins Französische übersetzen, ich konnte weder Latein noch Französisch, aber der Lehrer sagte, du kannst ins Deutsche übersetzen, weil ich war in deutscher Kriegsgefangenschaft, ich kann es lesen, aber schreib bitte nicht in der Sütterlin-Schrift. Und die konnte ich auch nicht. Aber insofern weiß ich, dass Kinder ganz schnell die Sprache lernen, wenn sie dann in die Schule dort gehen. Und dann war mein Berufswunsch sehr schnell, als ich so 15, 16 war, ich wollte Diplomat werden, denn mein Vater fuhr so ins Büro, dass er um 9 Uhr war, kam mittags nach Hause, machte eine Siesta, fuhr wieder ins Büro, ging Abend mit meiner Mutter und irgendwelchen berühmten Politikern in Restaurants. Ich habe gesagt, es ist ein super Leben. Das wäre ja auch was für mich.
Okay. Warum haben Sie diesen tollen Traum aufgegeben? Weil Essen gehen auf Staatskosten, ein Leben lang.
Weil ich dann, man musste, um Diplomat zu werden, Jura studieren. Also habe ich angefangen, Jura zu studieren, was ich absolut gehasst habe. Bin dann aber durch einen unglaublichen Zufall nach Amerika als Stipendiat gegangen, habe dann ein wunderbares Stipendium gehabt. Und in Amerika sind mir noch mal ein paar Scheuklappen von den Augen gefallen. Ich habe plötzlich gelernt, wie man Freiheit auch definieren kann. Und dann habe ich gesagt, Beamter willst du sicher nicht werden. Ich habe mein Jurastudium zu Ende gemacht bis zum ersten Examen. Und ich glaube, das erste Examen habe ich auch nur deswegen bestanden, weil bei dem handgeschriebenen Lebenslauf, den man da beim Oberlandesgericht abgeben muss, der letzte Satz hieß, mit diesem Examen beende ich meine juristische Karriere.
Wow, das ist eine Aussage. Ulrich Wickert in HR1. Hier ist der HR1 Talk, eine Aufzeichnung von der Frankfurter Buchmesse. Und jetzt kommen wir zur großen Liebe von Ulrich Wickert. Gerade hat er sich schon angedeutet. Also 1956 zog Ihre Familie nach Paris, weil Ihr Vater dort einen diplomatischen Posten bekam. Wie war das denn im Jahr 1956 bei den Mitschülern? Das Wort deutsch-französische Freundschaft gab es ja einfach noch gar nicht.
Ich war für die ein Kumpel wie jeder andere. Es war überhaupt gar kein Problem. Also ich war für die einfach eine ganz normale Person, der halt Deutsch war.
Keine Ressentiments oder die Eltern haben gesagt, der böse Deutsche.
Nein,
oder so. Gab es gar
nichts. Okay. Aber als wir dann 1956 in der Normandie Urlaub gemacht haben, am nächsten Morgen hatten wir schon am Zaun ein Hakenkreuz. Ach. Ja, nun ist die Normandie das, wo die alliierte Landung stattgefunden hat, die heute interessanterweise Leute in Deutschland immer noch die Invasion nennen. Dann kam ein paar Tage später kam eine Frau und die sagte, ich habe hier ein paar Soldatenmarken. Die Soldaten liegen hier auf dem Friedhof. Und die Soldatenmarken habe ich dann ans Rote Kreuz geschickt, weil das sind ja die Marken, wo man dann weiß, wer da begraben ist. Und das Problem der kritischen Begegnung mit Deutschen, das habe ich noch bis in die 80er Jahre erlebt. Ich fahre in die Normandie als Korrespondent, 84. Präsident ist Mitterrand, der hat beschlossen, wir machen 40-Jahr-Feier, alliierte Landung. Es kommt die Queen, es kommt der Reagan und so weiter und so fort. Und ich sollte das nun ein paar Stunden lang für die ARD moderieren. Da habe ich gesagt, fährst du vorher hin, guckst dir alles genau an. Fuhr mit einem Freund, wir bekamen gerade noch ein Doppelzimmer in einem kleinen Hotel mit der Bedingung, dass wir dort auch Abend essen. Also wir gehen dann runter zum Abendessen, da sind neben der Theke so Zweiertische und wir unterhalten uns Deutsch. Und dann dreht sich an der Theke einer, der so ein Blaumann da steht, um und sagt, j'aime pas les Allemands, ich mag die Deutschen nicht. Gar nicht aggressiv. Da habe ich zu ihm gesagt, warum? Ach, weiß ich auch nicht. Ein anderer Kollege, der mit dem Team unterwegs war, geht in ein Geschäft, um zu fragen, wie komme ich da und da hin, weil damals gab es keine Navis. Wir sprechen hier nicht mit Deutschen. Ich habe dann aber das Erlebnis gehabt, als 1985 in Lyon der Prozess gegen den sogenannten Schlechter von Lyon, den SS-Mann Klaus Barbie, geführt wurde, dass es da eine Reihe von Nebenklägerinnen gab, Frauen, die ihre Kinder oder ihre Männer unter der Folter von Barbie verloren hatten. Und die Anwälte kannte ich, unter anderem Roland Dumas damals. Der hat mich in Verbindung gebracht mit den Nebenklägerinnen. Da haben die mich als einen ganz normalen, ordentlichen Menschen betrachtet. Aber eine sagte zum Beispiel, sie sind der erste Deutsche, mit dem ich seit 40 Jahren rede.
Gut, aber das sind jetzt alles Geschichten aus den 80er Jahren.
Heute begegnet Ihnen nichts mehr.
Wie ist es heute? Das wollte ich Ihnen fragen. Heute, also da würden Sie sagen, aus der langen Zeit, die ich das jetzt beobachte, es hat sich wirklich was geändert.
Ja, es hat sich etwas so weit geändert, dass man in den 80er Jahren die Deutschen noch als Les Boches beschimpfte. Das Wort kennt in Frankreich keiner mehr.
Ulrich Wickert in HR1.
HR1 Talk.
Heute kommt unsere Sendung von der Buchmesse in Frankfurt. Wir sind hier auf der ARD-Bühne und zu Gast ist Ulrich Wickert. Nochmal herzlich willkommen. Haben Sie bei den vielen Messeterminen auch die Zeit, sich ein kleines bisschen privat auf der Messe umzuschauen? Was lesen Sie am liebsten?
Ich lese eigentlich alles, fast alles. Fantasy lese ich eigentlich nicht, aber wenn ich in Urlaub fahre, muss ich allererstes ein Krimi lesen. Kein Thriller, sondern Krimi. Also da ist ja ein Unterschied. Ich war jetzt gerade eine Woche im Urlaub, dann habe ich eine 600 Seiten Biografie von Charles de Gaulle und seiner Zeit gelesen. Das ist ganz faszinierend. Ich stelle fest, dass manchmal Sachbücher über Leute spannender sind als Romane.
Sind Sie da so ein Schnellleser, so ein Profi, 500 Seiten am Tag oder genüsslich Seite für Seite?
Also 500 Seiten, da brauche ich schon mehrere Tage für, wo ich aber dann in der Hängematte liege.
Ulrich Wickert in HR1. Die Liste der Ehrungen und Auszeichnungen für Ulrich Wickert ist lang. Zum Beispiel Krawattenmann des Jahres 2005. In diesem Punkt lassen Sie ein bisschen nach, muss ich gerade sehen.
Ja, ich brauche immer weniger.
Okay. Aber wie kam es zu dieser Ehrung im Jahr 2010? Waren Sie Ehrenkommissar der Polizei in Bonn?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Denn das muss 1966 oder sowas gewesen sein. Da haben wir dann mal an der Universität in Bonn uns so benommen, dass nachts die Polizei kam. Ich habe natürlich am nächsten Tag den Verein gegen Übergriffe der Polizei gegründet, wie sich das damals so gehört hat. Und irgendwann bekomme ich 2000, ich weiß nicht wie viel, einen Anruf vom Polizeipräsidium in Bonn. Ich würde ja jetzt Kriminalromane schreiben, ob ich im Polizeipräsidium mal aus einem Krimi lesen würde. Habe ich denen erstmal erzählt, aber ihr wisst, ich bin der Vorsitzende des Vereins gegen Übergriffe der Polizei. Und dann habe ich die Lesung im Polizeipräsidium gemacht. Und dann bekam ich vom Polizeipräsidenten eine Urkunde als Ehrenkommissar. Also das war so die Wiedergutmachung.
Gut, also jetzt kommt die nächste kleine Ehrung. Zumindest betrachten wir es als eine Ehrung. Ulrich Wickert füllt den HR1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als Mr. Tagesthemen ist?
Es fällt mir so richtig nichts ein damit, was so ein Privileg ist. Es ist zum Teil auch Last, wissen Sie. Ach, Herr Wickert, kann ich eben ein Selfie mit Ihnen machen? Pass auf, ich muss weg. Na, aber ein Selfie gerade.
Aber ich glaube, dass bei einem so Moderator von der Nachrichtensendung das Verhältnis noch ein bisschen distanzierter ist als bei einer Boulevardgeschichte oder bei
das
einem
glaube
Entertainer.
Ich, ja.
Das ist wahrscheinlich was
das
anderes.
Das glaube ich, ja.
Da muss jemand wie Gottschalk ganz anders mit seinen Fans umgehen als jemand, der sonst immer den Kanzler interviewt, oder?
Ja.
Ja, das ist so, ja. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ein halbes Pfund Butter kostet etwa einen Euro.
Oh, da gibt es Graune im Publikum.
Wie viel?
Es ist teurer inzwischen, würde ich sagen. Stolz bin ich darauf.
Worauf? Ach so.
Ist auch eine Antwort.
Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das klingt jetzt ziemlich egoistisch. Ich bin stolz auf dieses Buch, das ich geschrieben habe, gerade Identifiziert euch, weil ich für mich da ein sehr schwieriges Thema für mich selbst bewältigt habe. Und es so bewältigt habe, dass die Reaktion, die ich bekomme, also auch von vielen jungen Leuten, die mir sagen, das Buch gibt mir die Antworten auf die Fragen, die ich mir immer schon gestellt habe. Und da sage ich, ach schön, dass das gelungen ist.
Mein Lieblingsbuch.
Henri Quatre von Heinrich Mann. Ein, wie ich finde, ganz, ganz wichtiges Buch, geschrieben in den 30er Jahren, auch mit den Nazis im Hinterkopf, weil es ja in der Zeit von Henri Quatre die Bartholomäusnacht gab, wo dann eben die strengen Katholiken die Protestanten zu Zehntausenden ermordet haben. Und ich habe aus dem Buch unglaublich viel über Macht, über Politik und über Frankreich kennengelernt.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Ulrich Wickert. Vielen Dank.
HR1 Talk.
Ulrich Wickert könnte seinen Ruhestand genießen, die Beine hochlegen, aber ohne Arbeit kann er offenbar nicht leben. Er schreibt ein Buch nach dem anderen. Wie viele Stunden arbeiten Sie so am Tag?
Herr Bernd, ich genieße meinen Ruhestand. Das ist mein Hobby, was ich da mache. Ich habe ein Motto, das heißt, nie die Lust aus den Augen verlieren. Das ist ein Motto, das mich Zeit meines Lebens durch den Beruf getragen hat. Deswegen komme ich manchmal dazu, dass ich sage, ich habe nie gearbeitet. Ich erinnere mich, dass ich Korrespondent bin in Paris und sitze mit einem Kollegen im Frühling unten in der à la Terrasse, wie man so nennt, also auf der Straße im Bistro. Und wir besprechen, was wir nun in den nächsten Tagen alles machen werden. Und plötzlich gucken wir uns an und sagen, du, die bezahlen uns dafür, dass wir das hier machen. Ja, und für mich ist es heute so, dass irgendwas muss man machen. Ich kann nicht Golf spielen, muss ich mich irgendwie beschäftigen. Und für mich ist Bücher schreiben eine Entspannung.
Aber trotzdem ist es ja Arbeit. Es ist auch harte Arbeit, wenn man jetzt so in die Schlussphase kommt.
Ja, Holzhacken ist auch Arbeit.
Ziehen Sie sich dann in der Schlussphase ganz aus der Familie zurück? Gehen Sie in Klausuren? Nein. Können Sie das machen überhaupt?
Wenn, versuche ich am Anfang für eine Woche mich mal zurückzuziehen, wenn ich das Buch sozusagen konzipiere. Und dann ist Schreiben ein Handwerk. Dann gehe ich wirklich morgens, ich habe Ihnen erzählt, ich habe 7 Tageszeitungen morgens erstmal zu lesen. Die Kinder sind um 8 in der Schule, das heißt, ab 8 habe ich Zeit. Dann lese ich bis um 10, mache ich mir noch mal Kaffee. Dann gehe ich in meine Arbeitszimmer und fange an zu schreiben. Sie können nicht den ganzen Tag schreiben. Wenn Sie 4-5 Stunden geschrieben haben, dann haben Sie zwar immer nur auf dem Stuhl gesessen, aber Sie merken plötzlich, Sie werden trotzdem müde.
Das heißt, Sie sind in der Familie dann auch viel präsent. Sie haben 7-jährige Zwillinge, darf ich sagen. Ihre Frau ist auch beruflich sehr stark eingespannt. Wie präsent ist Papa Wickert?
Naja, ich bin dann zum Mittagessen da, wenn ich da bin und nicht gerade auf der Buchmesse oder bei irgendwelchen Lesungen unterwegs. Und dann komme ich aber erst abends wieder sozusagen in Erscheinung, wenn meine Frau auch wiederkommt und wir die Kinder ins Bett bringen.
Sie haben auch eine längst erwachsene Tochter. Was macht Papa Wickert heute anders als beim ersten Mal?
Ich weiß nicht, ob ich was anderes mache. Ich habe von Anfang an immer gesagt, Kinder muss man behandeln wie Erwachsene. Das Allerwichtigste ist, dass man Kindern von Anfang an gegenüber mit viel Respekt begegnet. Dass man den Kindern Selbstvertrauen gibt. Und ich habe den Eindruck, das mache ich jetzt genauso wie früher.
Sind Sie in der Erziehung auch gelassener geworden?
Ich war immer in der Erziehung gelassen.
Ein durch und durch gelassener Ulrich Wickert in HR1. Heute kommt unsere Sendung von der Buchmesse in Frankfurt. Mein Name ist Uwe Berndt und neben mir Mr. Tagesthemen Ulrich Wickert. Fahren Sie gerne Mercedes oder hören Sie lieber Mercedes?
Ich höre lieber Mercedes.
Fahren Sie französische Autos? Fahren Sie überhaupt Auto?
Ich fahre viel Fahrrad. Und wenn ich Auto fahre, ist es mir völlig egal, was das für ein Auto ist. Hauptsache, es hat 4 Räder, ein Motor, der funktioniert.
Also, der nächste Musikwunsch von Janis Joplin, ein Klassiker. Und er grinst jetzt. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Ist für mich ein wunderbares Lied. Oh Lord, give me a mercy, this band. Er hat ganz viele Dinge, die ich daran liebe. Das einmal, die Frau kann singen. Die singt das ja a cappella. Das ist ganz unglaublich, wie sie singen kann. Und dann, sie hat dieses Jahr Porsche gefahren. Die hat sich ja den Porsche auch von irgendeinem Künstler dann auch noch anmalen lassen. Aber in diesem Lied kommt so viel von den Wünschen der Menschen vor, die sie eigentlich haben. Natürlich ganz viel von der Konsumwelt. Ich finde es einfach ein ganz außergewöhnliches Lied.
Janis Joplin für Ulrich Wickert.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV.
Dass ein erfolgreicher Journalist Analysen veröffentlicht, das ist naheliegend. Aber ein Krimi zu schreiben, das ist ja etwas vollkommen anders. Auf dieses Feld hat sich Ulrich Wickert vor ein paar Jahren gewagt. Der Untersuchungsrichter Jacques Rico hat inzwischen 6 Fälle gelöst. Krimi-Autor, das hat mit Journalismus nun gar nichts mehr zu tun. Wie schwer ist Ihnen der erste Band gefallen?
Der erste Band ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Das hat damit zu tun, dass ich eigentlich, seitdem ich in Amerika studiert hatte, einen Krimi schreiben wollte. Ich hatte Raymond Chandler gelesen und der ist für mich bis heute der größte Krimi-Autor. Das ist hohe Literatur. Und Krimi schreiben.
Warum war das so ein Traum?
Ja, weil das so leicht ist, wie der das darstellt. Und dazu kommt, dass diese Figur Philip Marlowe, der Privatdetektiv, das ist so einer, mit dem ich mich sehr identifizieren konnte. Also ich hatte immer den Wunsch, mal einen Krimi zu schreiben und dann wurde ich aber Journalist. Dann habe ich angefangen, meine ersten Sachbücher zu schreiben. Und je mehr ich dann im Journalismus und im Sachbuch war, da habe ich gesagt, jetzt kannst du nicht Krimi schreiben, das ist unseriös. Aber ich habe das nie vergessen und irgendwann, Sie kennen das wahrscheinlich, Sie sitzen bei irgendeiner Veranstaltung, zu der Sie gehen müssen und fängt aber nicht an, weil der Hauptredner im Stau steht. Und dann sitzen Sie da und alle gucken in die Luft und da fiel mir ein Plot für ein Krimi ein.
In der Situation?
Ja, weil man da vor sich hin so fantasiert. Aber das reicht, ein Plot allein reicht nicht, sondern Sie müssen eine Begründung für den Plot haben. Und die Begründung für den Plot fiel mir ein paar Jahre später in die Hände, ein absolut schreckliches Dokument. Und dann habe ich gesagt, das ist die Begründung für den Plot.
Und es ist kein Detektiv, es ist kein Kommissar, sondern dieser Untersuchungsrichter ist ja immer die Hauptfigur.
Ja, weil ich musste dann überlegen, wer löst den Fall. Und ich hatte ursprünglich gedacht, das ist mein Freund Jacques, der ist Diplomat, französischer, der könnte das lösen, passt aber nicht in die Geschichte. Ja, dann habe ich gesagt, gut, ein Kriminalkommissar in Paris geht auch nicht mehr, da gibt es Maigret. Und dann habe ich gesagt, gut, du bist doch politischer Journalist. Bleib doch bei der ganzen Geschichte, deren Plot ja auf einer ganz wahren Geschichte basiert, bleib doch in der Wirklichkeit. Und nun gibt es in Frankreich eine Figur, die wir in Deutschland in der Form nicht haben, den Untersuchungsrichter, der einen unglaublich viel Macht hat. Der kann verhaften, wenn er will, der kann durchsuchen, wo er will. Und es gibt eine Reihe von französischen Untersuchungsrichtern, die sich insbesondere die Korruption in der Politik vorgenommen haben. Und da habe ich gesagt, so eine Figur gibt es noch nicht in der Literatur, die nimmst du, die passt.
Und lassen Sie dann wirklich Ihrer Fantasie freien Lauf oder haben Sie da auch eine richtige Recherchephase vorher?
Richtige Recherchephase. Ich sammle immer Material, wo ich dann nachher sage, okay, das könntest du jetzt zusammenstricken. Fahre dann an die Orte in Paris noch, wo der Untersuchungsrichter vermeintlich wohnt. Gucke, hat sich da was verändert und all diese Geschichten. Und ich nehme ja auch richtig Personen hinein. Meistens natürlich mit fiktiven Namen. In meinem letzten Krimi, das Schloss in der Normandie, lasse ich Roland Dumas, den ehemaligen Außenminister von Mitterrand, ein Gespräch führen mit einem anderen Person, die auch genannt wird mit Namen. Und die führen ein Gespräch über politische Korruption. Und das sind alles Dinge, die die selber mal gesagt haben.
Also dann schon auch die journalistische, der Background ist dann da, weil sie zu recherchieren wissen und das wird dann mit eingebaut. Ja. Ihr Vater, haben wir schon darüber gesprochen, war Schriftsteller. Hat der Ihre Bücher eigentlich auch gelesen?
Ja, aber der fand die natürlich viel zu seicht, weil der natürlich viel wichtigere und bessere Bücher geschrieben hat. Mein Vater, das war ein alter Humanist, der las die Odyssee noch in Altgriechisch.
Ach so. Aber er hat tatsächlich Ihnen Feedback gegeben zu Ihrer schriftstellerischen Arbeit?
Immer sehr kritisch.
Sehr kritisch. Und wie sind Sie mit dieser Kritik umgegangen?
Milde.
Ulrich Wickert über seine Arbeit als Krimi-Autor. Ulrich Wickert mischt sich nicht zum ersten Mal in die gesellschaftliche Debatte ein. In seinem Buch Der Ehrliche ist der Dumme ging es vor 6 Jahren zum Beispiel mal um die Wertedebatte. Da kamen da sehr viele Reaktionen damals drauf. Jetzt also der nächste Anlauf. Wir haben bereits darüber gesprochen. Das Buch identifiziert euch. Wie sind die Reaktionen bisher?
Ja, ich bin ganz erstaunt, weil ich gedacht habe, ich würde Gegenwind bekommen bei diesem Thema. Und ich bekomme überhaupt keinen Gegenwind, sondern ich bekomme ganz viel nachdenkliche Zustimmung, dass Leute sagen, ei, sie beantworten da viele Fragen, die wir uns stellen zwar, aber wo wir die Antworten nicht wissen. Also weil Identität oder nationale Identität von Leuten wie der AfD benutzt werden. Also wer nicht Deutscher ist, der gehört hier raus. So, das hat aber mit nationaler Identität in der Form gar nichts zu tun. Sondern nationale Identität hat mit Lernen zu tun. Also der jetzige Buchpreisträger in Frankfurt, Sascha Stanicic, hat für ein wunderbares Buch Herkunft seinen Preis bekommen. Aber der ist mit 14 nach Deutschland gekommen, konnte kein Deutsch. Weswegen? Weil die Eltern, der eine Serbe, der andere Bosnier, geflohen sind, damit sie da nicht umgebracht werden. Und jetzt kommt er hierher, lernt Deutsch und ist heute einer der wichtigen deutschen Autoren. Er hat den Leipziger Buchpreis auch schon mal bekommen. Und er hat seine Heimat in der deutschen Sprache gefunden.
Was wünschen Sie sich durch diese Debatte? Was wäre das Ziel? Wann würden Sie sagen, ja, das Buch hat sich wirklich gelohnt, mal abgesehen von der Auflage?
Ich finde, für mich ist es ganz wichtig, dass es eine große gesellschaftliche Diskussion darüber gibt, wer sind wir, was bedeutet Gemeinschaft? Und da muss man nachdenken. Also Stefan Lebert, Journalist bei der Zeit, hat im letzten Jahr eine ganze Seite vollgeschrieben, bisher hatte ich keine nationale Identität, jetzt wird sie mir aufgezwungen. Nein, das Bewusstsein wurde ihm aufgezwungen. Man hat sie, aber man muss sich das Bewusstsein. Und aus dem Bewusstsein heraus erst entsteht das Bewusstsein dafür, dass ich Staatsbürger bin und jetzt geht es weiter, dass ich Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen muss. Und das ist etwas, was ich möchte, dass die Leute sich bewusst machen, zu welcher Gesellschaft sie gehören und dass sie Verantwortung übernehmen. Ich selber habe zur Zeit von John F. Kennedy in Amerika studiert. Und der Satz, den er gesagt hat, frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst, den habe ich immer beherzigt für mich selbst.
Den sollte man in Deutschland auch mal aussprechen. Früher wurden ja solche gesellschaftlichen Debatten in Deutschland von Günter Grass angestoßen, von Heinrich Böll, von Helmut Schmidt. Das war so das moralische Gewissen der Nation. Manche hat es auch genervt, oh Gott, der schon wieder. Wer macht das heute noch?
Ich.
Das heißt, diese Rolle, das gute Wissen der Nation, die lehnen Sie gar nicht ab. Ich dachte, Sie sagen, ja, um Gottes Willen, bleib mir damit weg.
Na, gute Gewissen will ich nicht sagen.
Aber so das mahnende Gewissen, was wollen Sie sagen?
Na, ich will einfach, mir ist hier aufgefallen, dass wir ein Problem haben mit der nationalen Identität. Ich habe Ihnen gesagt, selbst Roman Herzog hat gesagt, das gibt es gar nicht. Da habe ich gesagt, warum gibt es dieses Problem? Also wir müssen uns mit diesem Problem befassen. Ganz viele Leute stellen plötzlich die Frage nach der Heimat. Da habe ich gesagt, ich verstehe das jetzt. Dann lasst uns das aber nicht den Rechtsradikalen überlassen, die Antwort, sondern versuchen wir das doch mal vernünftig zu definieren.
Herzlichen Dank für den Besuch. Bei uns ist es üblich, dass der Gast am Schluss eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ja, das ist ganz schwierig. Jetzt überlege ich, ob ich das Karussell von Rilke aufsage.
Nein, nein, nein.
Dann und wann
es reicht
ein weißer
Elefant. Lebensmotto.
Ach, ein Lebensmotto?
Ja,
nie die Lust aus den Augen verlieren, meine Damen und Herren. Nie die Lust aus den Augen verlieren.
Damit wollen wir die Sendung beschließen. Ein tolles Motto. Ulrich Wickert im HR1 Talk auf der Bühne der Buchmesse in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie es später nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke für Ihre Einladung.
HR1. Genau meins.